euch mit beim Freakurlaub? Mal hands up. Das sind schon eine ganze Reihe an Leuten. Die nicht mit dabei waren, es war super, ihr habt was verpasst und genau, wenn ihr irgendwie die Chance habt, nächstes Jahr eventuell mit dabei zu sein, dann würde ich euch gerne dazu motivieren oder vielleicht auch beim Freakstock mitzufahren oder sonst bei irgendeiner verlängerten Wochenende mit dabei zu sein. Das war richtig, richtig cool. Und mich hat das irgendwie doch noch sehr, sehr geprägt, irgendwie so diese Zeit. Und ich bin ja, genau, das ist ein Foto, da sind zumindest ein Teil, also ein Großteil der Leute mit abgebildet. Ich glaube so 20, 30 oder so fehlen vielleicht noch, die mit dabei waren. Es war ein richtig, richtig starkes Wochenende. Und ich würde gerne heute auch ein bisschen über diese Truppe da sprechen. Warum eigentlich das Ganze? Also fast alle davon kenne ich und ganz viele davon sind irgendwie jeden Monat hier oder einige sogar jede Woche hier, sind in der Kleingruppe, im Gottesdienst, arbeiten hier mit, spenden hier Geld für diese Truppe. Aber warum eigentlich und was ist das? Wozu ist das eigentlich gut? Was ist das eigentlich für eine Gemeinde und wozu ist sie gut? Und ich möchte gerne mit einem Zitat anfangen von unserem Gründer, von Jesus, der im Matthäus-Evangelium Folgendes gesagt hat. Auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und alle Mächte der Hölle können ihr nichts anhaben. Jesus macht deutlich, dass diese Truppe, und wie gesagt, viele fehlen und gerade wenn man so über hier den Kultschock, den Tellerrand noch etwas hinausgeht, dann fehlen sogar noch viel, viel mehr, wenn man mal so alle Jesus-Leute aus Remscheid so auf ein Gruppenbild machen würde oder aus Nordrhein-Westfalen oder aus Deutschland oder wenn es dann noch größer werden würde, dann könnte man da gar keinen mehr drauf erkennen. Jesus macht deutlich, er will seine Gemeinde bauen. Das ist nicht die Idee von Paulus oder Petrus oder irgendwelchen anderen Menschen, sondern es ist sein Herzensanliegen, sein Thema, sein Ding. Und er will seine Gemeinde bauen. Und zweitens macht er hier irgendwie auch deutlich, dass die Mächte der Hölle oder die Pforten des Totenreiches, so übersetzt es andere Bibelübersetzungen, die Gemeinde nicht überwinden werden. Sie werden es wohl versuchen, sonst würde er es hier ja so nicht nennen, aber er wird am Ende Erfolg haben und er wird seine Gemeinde bauen. Und was ist Gemeinde? Und das wird in der Bibel, also was sagt die Bibel dazu? Und mehr Vergleiche werden dafür angeführt. Und ich hatte vor ein paar Wochen darüber gepredigt, Gemeinde ist Familie. Die Familie Gottes. Wenn du zu Jesus gehören willst, wenn du zu seiner Familie gehören willst, dann bist du hier richtig. Gemeinde ist auch eine Einheit. Das vielleicht längste Gebet, was uns die Bibel von Jesus übermittelt, steht, also ich schätze, es ist das längste Gebet, in Johannes 17, und Jesus betet mehrfach darum, dass er sich so sehr wünscht, dass wir eine Einheit sind und dass wir zusammenhalten. Gemeinde ist eine Einheit. Und allein diese beiden ersten Bilder, Gemeinde ist eine Familie, Gemeinde ist eine Einheit, ist bei nicht allen, die das hören, direkt eine positive Assoziation, eine positive Erfahrung, eine positive Erinnerung, die das wachruft. Je nachdem, wie du eine Einheit, wie du Familie erlebt hast. Wenn das richtig gut war, dann hat man das Gefühl, ja, das ist ein guter, passender Vergleich. Wenn das irgendwie deine eigene Familie vielleicht schrecklich war oder du erlebt hast, wie sowas zerbricht oder wie auch eine Einheit zerbricht, wie hinterher Parteiung da ist, wie irgendwie aus Freunden erbitterte Feinde werden oder Familie einfach ja, kein geborgener, sicherer, guter Ort war, sondern ein Ort der Unsicherheit und des Unwohlseins, von dem man eher geflohen ist, dann mag das ein schwieriger Vergleich sein für dich. Und du denkst dir, oh, wenn das Gemeinde ist, dann bin ich da lieber nicht dabei. Und doch, Jesus sagt, dann verbuch vielleicht diese negativen Erfahrungen als die Pforten des Totenreiches, als die Mächte der Hölle, die das zu überwinden versuchen. Dennoch, die Bibel sagt, Gemeinde ist Familie, Gemeinde ist eine Einheit und da ist was sehr, sehr Wahres dran. Ich stelle mir das vielleicht so ein bisschen so vor, wie, ich glaube, der 500-Euro-Schein ist nicht mehr, ne? 500-Euro-Schein ist erledigt, ne? Den gibt es nicht mehr. Aber den 200-Euro-Schein gibt es noch. Ich stelle mir vor, jemand ist vielleicht irgendwie Einzelhändler und hat schon irgendwie, dann kommt ein Kunde, der bezahlt mit einem 200-Euro-Schein und der denkt sich, ach super, gibt Wechselgeld raus und als er den dann auf der Bank einzahlen will, sagt der Banker, der ist falsch. Und dann fragt er, ja, aber wer ersetzt mir jetzt den Schaden? Keiner. Reingefallen. Du hast den Schaden selber. Und wenn dir das vielleicht 2-3 Mal passiert ist, dann sagt sich irgendwann der Händler, hey, 200-Euro-Scheine, ich glaube gar nicht mehr, dass es die überhaupt noch gibt. Die sind vielleicht genauso abgeschafft worden wie den 500-Euro-Schein oder den 1000-Euro-Schein, den hat es nämlich nie gegeben. Ich glaube nicht mehr an 200-Euro-Scheine, ich glaube vielleicht noch an 50er oder an 20er, aber mit 200-Euro-Scheinen glaube ich nicht mehr dran. Und so ein bisschen ist das vielleicht auch mit Leuten, die auch mit Gemeinde solche Erfahrungen gemacht haben, die sagen, ich glaube da nicht mehr dran oder das ist so, nee, ich lebe das ohne, ich lasse das, das gibt es doch gar nicht mehr. Aber kein Mensch würde einen 200-Euro-Schein fälschen, wenn es nicht auch das Original geben würde. Das Wertvolle, das Echte, das Gute, was sich wirklich lohnt und was einen Wert hat. Heute möchte ich über ein weiteres Bild für Gemeinde sprechen, was auch nicht ganz einfach ist, weil es auch nicht jeder so toll erlebt hat, wie das halt immer so ist bei so Vergleichen. Ja, jeder hat seine eigene Erfahrung damit gemacht. Und zwar, das ist der Text, den ich heute mit euch lesen möchte, aus dem Brief an die Epheser. Da geht es eigentlich um die Liebesbeziehung zwischen einem Ehepaar. Aber es geht auch gleichzeitig um Jesus und die Gemeinde. Es ist irgendwie so immer so ein, der ganze Text geht immer so beides. Ist immer der Vergleich. Ein Ausschnitt daraus. Und ihr Ehemänner, liebt eure Frauen mit derselben Liebe, mit der auch Christus die Gemeinde geliebt hat. Er gab sein Leben für sie, damit sie befreit von Schuld ganz ihm gehört, reingewaschen durch die Taufe und Gottes Wort. Denn er möchte sie zu einer Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihn treten kann. Genauso müssen auch die Ehemänner ihre Frauen lieben, wie sie ihren eigenen Körper lieben. Denn ein Mann liebt auch sich selbst, wenn er seine Frau liebt. Niemand hasst auch seinen eigenen Körper, sondern sorgt liebevoll für ihn. Wie auch Christus für seinen Leib, also für die Gemeinde sorgt. Und wir gehören zu seinem Leib. In der Schrift heißt es, deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden. Und die beiden werden zu einer Einheit. Das ist ein großes Geheimnis. Aber ich deute es als ein Bild für die Einheit von Christus und der Gemeinde. Ich finde, es sind total viele starke Aussagen drin und ich habe die für mich nochmal so ein bisschen versucht, so zusammenzufassen. Und welche Aussagen stehen hier über diese Leute, über uns? Aussage Nummer 1. Jesus hat sein Leben für uns gegeben. Jesus hat sein Leben für diese Leute gegeben. Und er will diese Leute befreien von aller Schuld. Wir sind seine Braut. Das ist die Braut von Jesus. Und er will uns schön machen. Wie macht er das? Durch Taufe und seine Worte. Und ein Ehepaar, also vielleicht auch ein gutes Ehepaar, ist ein Bild für die Einheit von Jesus und seiner Gemeinde. Unter anderem bin ich darauf gekommen, weil, ich muss das jetzt ja mal ein bisschen spoilern, vor 1,5 Wochen hatten die Anne und ich Silberhochzeit. Und das wäre auf jeden Fall ein kleiner Applaus wert, weil da bin ich nämlich auch wirklich ein bisschen stolz drauf. Und die Anne hat uns zu unserem Jubiläum nochmal so ein kleines Fotoalbum gemacht für die 25 Jahre, wo so einfach viele Fotos drin sind von ja, Stationen in unserem Leben, Urlauben, die Kinder, die dazu gekommen sind und natürlich halt auch unsere Hochzeit, 25 Jahre. So gesehen glaube ich schon, dass ich so ein bisschen, wenn ich jetzt hier auch so über Ehepaare spreche, da ja auch ein bisschen fast schon das Recht habe, ein bisschen was dazu zu sagen. Und irgendwie ist das hier so der Vergleich, den Jesus hier bringt. Er ist der Bräutigam und wir sind die Braut. Und er ist der Ehemann und wir sind die Ehefrau und wir sind eine Einheit. Und man könnte mega, mega viel sagen dazu. Hier in dem Vergleich kommt einmal das Wort Braut vor. Steht auch nicht in allen Bibelübersetzungen, aber es gibt auch noch in der Offenbarung auch noch andere Stelle und auch noch eine weitere, wo die Gemeinde als die Braut von Jesus bezeichnet wird. Und eine Braut ist ja sozusagen, die ja dann noch quasi während der Hochzeit oder vor der Hochzeit ist. Und ihr kennt alle vielleicht auch noch die Prozedur, man macht sich schön und beide Partner machen sich hübsch und versuchen sich vielleicht auch farblich aufeinander abzustimmen. Zumindest Hemd und Brautkleid sollten zumindest die gleiche Farbe haben ungefähr. Und man versucht sich gegenseitig auch das zu ermöglichen, auch die finanziellen Mittel vielleicht halt auch, damit das halt auch so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Und Jesus möchte das auch, denn einmal dieses ganz große Fest, diese ganz große Hochzeit, die Riesenparty, die ultimative Party, eine Party, die so gut sein wird, dass gleichzeitig kein Kind mehr verhungern wird. Parallel auf einem anderen Ort der Welt, dass nicht noch irgendwo die Natur kaputt geht, weil es alles repariert sein wird. Ein Fest, wo jeder glücklich sein wird. Das steht noch bevor, also sozusagen das Allerbeste kommt noch. Aber diese Hochzeitsvorbereitungen, die laufen, die sind in vollem Gange. Und wir sind die Braut in diesem Bild. Und er möchte uns dabei unterstützen, uns schön zu machen. Auf der einen Seite ist es auch unser Job, uns schön zu machen. Ja, und es gibt auch ein Geheimnis, ja, wo ja gerade klassischerweise der Bräutigam vorher nicht weiß, wie das Hochzeitskleid aussieht. Also er fragt schon mal, hey, welche Farbe soll mein Hemd haben? Ja, und damit weiß er auch automatisch, welche Farbe das Hochzeitskleid hat. Aber ansonsten ist es auch ein Stück Geheimnis. Ja, also jeder muss sich auch für sich selber hübsch machen und dafür Sorge tragen, genauso auch wir. Ganz viel ist der Ball in unserer Hälfte. Und doch will er seine Braut makellos, ohne irgendwas an Unvollkommenheit haben. Also diese Leute sollen vollkommen sein, heilig, makellos, ohne Runzeln. Und das sieht auch schon ganz gut aus, gerade weil wir so ein bisschen weiter weggezoomt sind und vielleicht nicht so nah rangehen. Das ist sein Ziel. Und wie macht er das? Er macht das durch Taufe und er macht das durch seine Worte. Jetzt ist ja Taufe ein einmaliges Ereignis. Und seine Worte ist eher das Gespräch, das fortlaufende Gespräch mit ihm, was eher ein Prozess ist. Es ist nicht, dass er einmal was sagt und dann ist das so, ja, sondern es gibt auch dieses fortlaufende Gespräch mit Jesus, was wie ein Prozess ist. Und beide Sachen sollen uns befreien von aller Schuld, sollen uns schön machen, sollen uns heilig machen. Und ich würde gerne mal zu der Taufe übrigens liegen hier überall Taufflyer rum, wie gut und wie, dass die gerade überall liegen, denn wir haben demnächst eine Taufe vor und haben auch schon etliche Anmeldungen. Wenn du dich noch nicht hast taufen lassen und falls das ein Thema ist für dich oder du hast Fragen dazu, dann frag mich gerne, vielleicht nicht heute, aber sondern schreib mich einfach an, hallo@kultschock.de und dann können wir uns gerne treffen, um darüber zu sprechen. Wir haben eine Taufe vor und Taufe ist sozusagen wie das, ja, die Unterschrift beim Standesamt, wo man sagt, ja, Jesus, ich möchte zu dir und deiner Familie dazugehören. Das ist wie ein Ereignis, eine einmalige Sache, eine Entscheidung zu sagen, jawohl, mach damit. Ich treffe diese Entscheidung, ich lasse mich darauf ein. Ich habe eine Geschichte gehört, die finde ich irgendwie auch ziemlich, ich fand sie cool, weil sie vielleicht so ein bisschen symbolisiert, warum kann das einen anderen schön machen? Ich weiß nicht, ob diese Geschichte wahr ist. Sie ist irgendwann aus den 1965er Jahren, ist sie irgendwie aufgeschrieben worden, war da in so einer Zeitung abgedruckt. Und sie geht um Folgendes. Ein Rucksacktourist reist durch Polynesien, über die Inseln. Und dort lernt er halt unterschiedliche Leute kennen. Und auf verschiedenen Inseln hört er immer wieder den Namen Johnny Lingo. Er wird ihm immer wieder empfohlen, hey, wenn du irgendwie was brauchst, wenn du irgendwie teure Perlen kaufen willst oder so, hey, oder du willst irgendwie eine Insel oder ein Haus kaufen oder sonst irgendwas, hey, frag Johnny Lingo, der ist der beste Verhandlungspartner hier, er ist der schlauste Typ, eigentlich der ist weise, der ist reich, der ist erfolgreich, der kann dir alles organisieren oder wenn du irgendwie wissen willst, wo man gut fischen kann. Johnny Lingo weiß eigentlich alles, er wird sehr gelobt als jemand sehr, sehr Schlaues und trotzdem im gleichen Atemzug sagen die lokalen Leute, sie lachen auch immer so ein bisschen über ihn. Und so, ja, fragt doch Johnny Lingo. Und lachen ein bisschen. Und er fragt sich, was denn jetzt? Ist der jetzt irgendwie eine Lachnummer oder ist der irgendwie so ein guter Typ, wie alle sagen? Und immer fragt er, ja, warum, ihr lacht immer so ein bisschen über den. Was ist denn mit dem? Und dann sagen sie, ja, pass auf. Johnny Lingo hat für seine Frau viel zu viel Geld bezahlt. Wie? Ihr zahlt Geld für eure Frauen? Ja, ja, ja. Und ich persönlich finde das auch überhaupt nicht gut und will das auch überhaupt nicht unterstützen. Das ist Sexismus pur und das ist irgendwie wirklich old school und so weiter. Aber in Polynesien damals war das so, dass man für die Braut zahlen musste. Und da war das so, erklären die einheimischen Leuten, dem Rucksacktourist, man geht zu dem Vater von der Braut und verhandelt mit dem den Preis für seine Tochter. Und der Preis wird in Kühen bezahlt. Und normalerweise bezahlt man so 2 bis 3 Kühe für eine Frau. Je nachdem, wie sie optisch so drauf ist. Und der 2 bis 3 ist so ein normaler Preis. Und der absolute Toppreis, der beste, höchste Preis, der jemals für eine Frau bezahlt worden wurde in Polynesien, waren 5 Kühe. Das war wirklich Miss Polynesien. Die sah wirklich Bombe aus. Das war eine 5-Kuh-Frau. Jetzt ist aber Johnny Lingo, obwohl der so gerissen ist, obwohl der so schlau ist, zu dem Brautvater gegangen und hat in der Verhandlung sich völlig über den Tisch ziehen lassen und darüber lachen alle. Der schlaue Johnny Lingo hat sich da so abzocken lassen von dem Brautvater, denn er hat 8 Kühe gezahlt. Das hat noch nie einer gezahlt. Und ich so, ja, der Tourist, ja, aber sah die so super aus? Und die sagen, nee, wohlwollend gesagt, war sie maximal durchschnittlich. Also eine Kuh, der Vater hätte sie für eine Kuh verscheuert. Der Vater mochte sie selber nicht. Der Vater hat ihr eigentlich die ganze Zeit nur gesagt, wie hässlich sie ist und wie wertlos sie ist. Und keiner fand sie gut. Die hatte hängende Schultern, hatte einen gebückten Blick, sah eigentlich immer auch traurig aus, hatte auch so eine ganz miese Ausstrahlung. Und der zahlt 8 Kühe für diese Frau. Ha, ist der da reingefallen. Mit diesem Wissen reist er weiter über die Inseln und überall ist er irgendwie bekannt. Überall wissen alle, dass der hat die 8-Kuh-Frau geheiratet. Und irgendwann trifft er Johnny Lingo und geht zu ihm nach Hause, sagt er mal, ich habe gehört, du bist mir überall empfohlen worden, bei dir kann man so alles bekommen. Er so, aha, okay, was erzählt man denn noch über mich? Ja, so einiges. Ja, erzähl mal, was erzählt man so über mich? Ja, man erzählt, du hast eine 8-Kuh-Frau geheiratet. Und was erzählt man noch? Man erzählt, dass das ganz schön viel war. Eigentlich zu viel. Und er so, das wissen alle auf allen Inseln? Ja, das wissen alle. Und er lächelt zufrieden. Wenn sie sich am Unterhalten sind, geht die Frau, seine Frau, durchs Bild. Und der Tourist sieht eine unglaublich schöne, attraktive Frau. Und er kann nicht anders, als ihr hinterher zu gucken. Und Johnny Lingo bemerkt das und sagt, oh, du findest die Frau sehr schön, die da gerade hergegangen ist. Er so, ja, ja. Wer ist das? Er sagt, das ist meine Frau. Wirklich? Ich hatte so anderes gehört. Ich hatte so gehört, sie wäre eher so, ja, maximal durchschnittlich. Warum hast du so viel Kühe für sie gezahlt? Und er sagte, ich habe 8 Kühe für sie gezahlt, weil ich sie schon liebe, seit sie ein Kind war. Und weil sie für mich 8 Kühe wert ist. Und weil ich möchte, dass sie weiß, dass sie mir 8 Kühe wert ist. Und ich möchte, dass sie lebt mit diesem Gefühl, eine 8-Kuh-Frau zu sein. Und seitdem ist ihr Blick nach oben Ich bin eine Acht-Kuh-Frau. Ihr Gang gerade, ihr selbst Jesus. Jesus hat sein Leben für uns gegeben. Mehr als 8 Kühe. Und vielleicht in dem Bild übertragen, bist du, sind wir irgendwie auch hier Kinder unserer Zeit und ist teilweise auch eine Kinder einer bösen Zeit. Kinder einer Welt, die wir uns niemals so ausgesucht hätten. Und das, obwohl wir noch im guten Teil dieser Welt manchmal leben. Vielleicht haben wir selber irgendwie wie einen Vater der Lüge, der irgendwie sagt, du bist hässlich, du bist nichts wert, du bist irgendwie maximal eine Kuh. Ich würde dich für eine Kuh verscheuern, weil ich dich selber gar nicht mag. Und dann kommt Jesus daher, der den Toppreis für dich bezahlen will. Mehr als je jemals bezahlt wurde. Und Jesus wird belächelt. Auf der einen Seite, oh, er ist der große Lehrer. Auf der anderen Seite lässt er sich, bezahlt er so einen Preis mit seinem eigenen Blut, mit seinem eigenen Leben. Irgendwie macht er sich so lächerlich. Und das für manchmal irgendwie Leute wie uns, die manchmal auch nur maximal durchschnittlich sind. Und Jesus hat das getan, weil wir ihm das wert sind, weil er dich liebt, seit du ein Kind warst. Weil du ihm so viel wert bist und weil er möchte, dass du mit diesem Lebensgefühl lebst, dass du eine 8-Kuh-Frau bist oder ein 8-Kuh-Mann. Und anders als in diesem Beispiel ist das jetzt nicht so, dass man irgendwie, so wie damals irgendwie, keine Ahnung, der Johnny Lingo mit dem Brautvater da irgendwie den Preis klar gemacht hat und die Frau gar nicht gefragt wurde. Ist das bei Jesus anders? Jesus hat den Preis klar gemacht und trotzdem müssen wir sagen, jawohl, ich nehme das an. Ich mache da mit. Ich möchte mit diesem Jesus gehen. Ich möchte, der mich irgendwie gekauft hat, der sein Leben für mich gegeben hat. Ich möchte das annehmen und das passiert mit der Taufe. Das anzunehmen und zu sagen, ja, ich möchte all das haben. Und ich möchte auch mit diesem Gefühl leben, ich bin wertvoll. Und sich selber wertvoll zu fühlen, macht schön, macht was mit Leuten, macht was mit dem Blick, macht was mit dem Aussehen. Und dann will ich noch 2 Sätze sagen, natürlich zu dem, durch die Taufe, aber auch durch seine Worte. Das ist ja nicht irgendwie eine Sache, okay, das ist einmalig getauft und dann war es das, sondern natürlich ist es irgendwie auch ein fortlaufender Prozess. Und in diesem Prozess jetzt Ehe haben Anne und ich jetzt hier 25 Jahre auf jeden Fall schon als Ehepaar hinter uns und wir unterhalten uns und sicher kommt auch ab und zu mal ein neues Wort dazu. Oder, ja, und trotzdem sagen wir uns natürlich auch häufig die gleichen Dinge. Bleiben wir im Gespräch. Manchmal kommt man in die Gemeinde und denkt sich, okay, habe ich schon gehört, kenne ich schon. Ja, habe ich schon mal gehört, ach, die Geschichte wieder, oh, jetzt erzählt er wieder die Anekdote und so weiter. Oder ach, das Lied habe ich auch schon mal gehört. Es geht nicht immer darum, etwas Neues zu hören. So manchmal geht es gerade darum, Dinge immer und immer wieder zu hören. Die Worte, ich liebe dich, von deinen Kindern und von deinem Partner, deiner Partnerin zu hören, hey, wir können es doch nicht oft genug hören, also ich zumindest nicht. Und in diesen Dialog einzutauchen und seine Worte haben heilende Kraft, haben Kraft, Wunden zu heilen, haben Kraft, auch Hässlichkeit aus deinem Leben rauszubringen, hässliche Gedanken auch über andere Leute, über dich selber und Schönheit in dein Leben zurückzubringen. Ihr Musiker kommt schon mal nach vorne. Ich möchte mit einem Gedanken zum Schluss aufhören. Beim Freak-Urlaub das Beste, beim Freak-Urlaub ist der Fußballtennis. Nein, Quatsch, ist nicht Fußballtennis, ist aber auch schon ziemlich cool. Aber das Beste finde ich eigentlich immer abends am Lagerfeuer zu sitzen und Lobpreis zu machen. Finde ich persönlich das aller coolste. Für mich jedes Jahr das Highlight. Und beim Lagerfeuer dieses Jahr habe ich das irgendwie auch so erlebt, dass wir das schon so sind. Also mir hat es einmal an der, das war der Samstagabend, glaube ich, irgendwie auch so, mich so berührt, dass ich sogar weggehen musste, weil ich dachte, oh Mann, da sind ja auch so viele Kinder hier, wenn jetzt dann der Wolfgang da heult wie ein Schlosshund, das, da kommen die ja, also das sieht dann auch ein bisschen komisch aus. Aber mich hat so berührt, weil das so schön ist, weil vieles hier, weil ihr so gut seid, so gut miteinander, weil schon vieles so Hammer ist. Der Umgang untereinander, und das habe ich auch von so vielen Leuten gehört, das ist so, so schön. Und so gesehen, klar sind wir auf dem Weg und natürlich ist vieles unperfekt, weiß ich alles. Und doch können wir das auch heute schon erleben und es ist nicht nur eine Sache erst für, wenn der Himmel auf die Erde kommt. Amen.